Predigt sein. Es ging um Neustart. Ich möchte kurz ein bisschen was wiederholen. Ich habe unser Leben verglichen mit einem iPhone. Und zwar ist es wirklich so, dass wir viele, viele verschiedene Apps haben. Und ich habe von meinem iPhone gesprochen, dass mein iPhone zu alt ist. Ich habe zu wenig Speicherplatz und wenn ich jetzt ein System-Update machen möchte, würde ich das nicht drauf bekommen, weil ich einfach zu wenig Speicherplatz habe. Also das bedeutet, ich brauche ein neues iPhone. Und wir haben darüber gesprochen, dass es gut ist, sich updaten zu lassen, von Gott updaten zu lassen, ja. Und dazu müssen wir neu sein. Und das sind wir, die wir an Jesus glauben. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles ist anders. Von jetzt an, wenn du Jesus in deinem Leben hast, wird sich alles radikal verändern. Und die meisten von uns haben das erlebt. Und ich hoffe und bete, dass, wenn du es noch nicht erlebt hast, dass du es erleben wirst. Und wenn du dann diesen Weg mit Gott gehst, dann wird Gott immer wieder Updates auf dein Handy laden wollen. Er möchte immer wieder dich updaten, immer auf dem neuesten Stand halten, immer das, was sein Willen möchte er dir kundtun. Und darüber haben wir gesprochen, über die verschiedenen Apps unseres Lebens. Wir haben eine Beziehungs-App, wir haben eine Freizeit-App, wir haben eine Familien-App, eine Freundes-App, eine Schul-App und was weiß ich, wie viele Apps wir haben. Und einfach diese Apps müssen abgedatet werden. Das bedeutet, was passiert, wenn dein Computer nach einem Update fragt, dann wirst du erstmal runtergefahren. Und das ist genau der Punkt. Wenn du ein Update brauchst in deinem Leben, musst du erstmal runterfahren. Du musst erstmal wirklich zur Ruhe kommen, auch innerlich zur Ruhe kommen. Wir leben in so einer bewegten Zeit, in einer bewegten Welt, wo Dinge ständig auf uns einprasseln, wo ständig Action ist, wo ständig Aufgaben auf uns warten. Wir sind eine extrem aufgabenorientierte Gesellschaft. Wusstet ihr das? Ja, ich war in Äthiopien, weil ich jetzt dich gerade sehe, Jonathan. Ich war in Äthiopien, obwohl du aus Eritrea bist, ist egal, auf jeden Fall war ich dort. Und hey, die haben ein ganz anderes Tempo als in Deutschland. Die schlendern so durch die Gegend und schlendern. Ich meine, okay, wenn die Äthiopier schlendern, dann ist es wie, als würden wir rennen. Also eine andere Story, weil die so schlank und schnell sind. Aber ein ganz anderes Tempo. Und wenn es dann so ist, ein Äthiopier geht zur Arbeit, ja, dann ist es völlig okay, wenn der eine halbe Stunde zu spät kommt. Weil es könnte ja sein, dass er jemanden auf dem Weg trifft. Und dann ist der natürlich sehr, sehr wichtig. Die sind beziehungsorientiert. Ja, oder Südamerika ist eine beziehungsorientierte Gesellschaft, ganz anders ticken als wir. Aber wir sind total aufgabenorientiert. Wenn du jemanden begegnest und gerade auf der Arbeit bist, so und der so, hey, hi, schön, ich habe dich schon ewig nicht mehr gesehen. Hey, ja, das ist cool, ich muss weiter. Ja, und dann rennen wir einfach zu unserem Job. Und so schaut unser Leben aus. Wir rennen von einem Ding zum anderen. Wir sind wieder der Hamster in so einem kleinen Rad. Die ganze Zeit am Rennen. Es ist gut, runterzufahren. Es ist gut, runterzukommen. Und wenn wir runterkommen und das mit Gott tun, dann und ihm wirklich unser ganzes Leben ausbreiten, dann wird er uns Sachen zeigen über unser Leben, über unsere verschiedenen Apps, über unsere verschiedenen Bereiche. Und dann wird er anfangen, dir neue Aufgaben zu geben, neue Ziele zu geben. Ja, weil unterwegs können wir verloren gehen, wirklich auch gedanklich, völlig auf der falschen Spur sein. Und dann kommt Gott und wird es wieder neu erneuern und dich vielleicht wieder zurückführen zum eigentlichen Ziel in Sachen Beziehungen, in Sachen Familie oder Sonstiges. Und ich möchte heute von einem Mann sprechen, der genau das getan hat. Ich möchte mit euch heute den Nehemia anschauen. Wer kennt alles Nehemia? Kann man Hände sehen? Nehemia, wir lesen von ihm im Alten Testament, das war ein Jude und der hat zu der Zeit gelebt, direkt nachdem Israel erobert wurde und die in der Verstreuung waren und gefangen genommen worden sind von den Babyloniern. Und er ist so die Generation nach denen. Also der ist nicht in Israel groß geworden, sondern der ist in Persien groß geworden. Und jetzt, ich möchte einfach mal beginnen mit euch und die Story lesen. Nehemia 1 und ich möchte von Vers 2 anfangen. Oder wir könnten eigentlich gleich von Vers 1 anfangen. Könntest du bitte einblenden? Nehemia 1,1. Und dann lesen wir einfach mal weiter hier. Oder halt, ja genau. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda, und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und hier möchte ich mal pausieren. Ihr müsst wissen, Nehemia ist nicht in Jerusalem groß geworden. Das bedeutet, er hat von etwas gehört, was er nicht kannte. 150 Jahre war es zu dem Zeitpunkt schon so, dass 150 Jahre lang einfach Israel oder Jerusalem brach lag. Die Mauern waren nicht mehr da. Und ihr müsst euch so vorstellen, die Mauern zu der damaligen Zeit ist wie die Polizei in der heutigen Zeit. Wie die ganze Legislative und Judikative, also all das, was du brauchst, um ein Land sicherzustellen, das war einfach weg. Es war komplett weg, die komplette Anarchie ist ausgebrochen. Und ich musste daran denken, als ist ja auch mit Deutschland so gewesen, mein Opa, der hat den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt. Und er hat mir damals erzählt, als er ein kleiner Junge war, dann hieß es ab in den Bunker und dann sind alle in den Bunker gegangen. Und dann haben die Amerikaner Nürnberg zugebombt. Und am nächsten Morgen ist er aufgewacht, ist rausgegangen. Und er war in der Südstadt in Nürnberg, ist er aufgewachsen. Und dann hat er auf die Stadt geschaut und Nürnberg stand in Flammen. Komplett alles in Flammen. Und so könnt ihr euch das vorstellen, so war das damals. Jerusalem war komplett durch. Da war nichts mehr gestanden. Und was mir mein Opa damals berichtet hat, er hat gesagt, alle Gesetze waren außer Kraft gesetzt worden. Da gab es kein Geschäft mehr, wir haben ums Überleben gekämpft, wir sind einfach nur in die Stadt gerannt und haben geplündert, haben geschaut, dass wir irgendwelche Nahrungsmittel noch bekommen. Und ich weiß, damals hat er gesagt, er ist zum Haus seiner Großeltern gegangen und es war komplett zerstört. Und das Ding ist, die Großeltern wollten damals nicht in den Bunker, die haben gesagt, wir werden in dem Haus bleiben, wir wollen in dem Haus bleiben und da sind die gestorben drin. Und es waren die Zustände in Deutschland. Es war 1933 bis 1945, das ist noch gar nicht so lang her. Ja, aber hier reden wir von 150 Jahren. 150 Jahren. Aber für uns ist das eine lange Zeit, oder? Da denkt keiner mehr dran. Ja, der Opa hat es erlebt, gut. Damit habe ja ich nichts zu tun. Also genau so, wie wir darüber denken, so hätte eigentlich Nehemia auch denken müssen über Jerusalem. Aber Nehemia hat anders reagiert, als er diese Botschaft bekommen hat, dass hier, und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als er das bekommen hat, ist etwas passiert mit ihm. Und darüber möchte ich sprechen. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Also nochmal, Nehemia hat von Jerusalem gehört und von seinen Brüdern dort, von seinen Volksgenossen dort. Und als er gehört hat, dass es immer noch in einem richtig schlechten Zustand ist, hat es ihn erwischt. Und jetzt frage ich dich mal, wann hast du das letzte Mal geweint? Und ich rede nicht von einem Selbstmitleidsweinen, so, oh, mir geht's so schlecht. Und dann haust du dir irgendwas Süßes rein, keine Ahnung. Ja? Und schaust irgendeine Sendung an, was weiß ich. Also nicht von dieser Art von Weinen, ja, sondern wann hast du das letzte Mal geweint? Nicht für dich selbst, sondern für jemand anders. Wenn mich das jemand gefragt hätte, als ich 16 war oder so, hätte ich gesagt, ja, ich weine, für nichts würde ich weinen. Und hätte mich dabei richtig stark gefühlt. Ja, wieso sollte ich weinen? Ich bin ein deutscher Mann. Ein deutscher Mann weint nicht. Ja? Wir weinen nicht, wir vergießen keine Tränen, wir vergießen Blut, aber keine Tränen. Ja, so, richtig, so der kleine 16-jährige Manu, ja, denkt, er wäre der ganz Große. Ey. So war ich drauf, ja, und ich meine, damals hatte ich auch ein härteres Herz, aber jetzt, wenn ich zurückblicke, jetzt, wo ich 30 bin, denke ich, Mann, wie dumm war ich damals, jung und dumm. Dachte, es wäre was Großartiges, nicht zu weinen. Dabei ist es ein Zeichen von Schwäche, wenn du nicht weinen kannst. Weil Menschen, die nicht in der Tiefe ihres Herzens berührt werden, werden auch niemals einen Unterschied machen können in dieser Welt. Menschen, die nicht irgendwo berührt werden wegen einer Sache oder Menschen, wegen Leuten, die du liebst, wenn du da nicht berührt wirst, wirst du keinen Unterschied machen können in dieser Welt. Und was wir hier sehen können, neben mir, war dieser Mann, er hat gesagt, ja, ich brauche einen Neustart. Er war hier Mundschenk am Haus des Königs, er war in einem hohen Amt. Ihr müsst euch so vorstellen, damals Mundschenke, das war eine ganz, ganz wichtige Position. Weil damals Könige wurden so umgebracht oder ermordet, indem man sie vergiftet hat und ihnen irgendwie Gift in den Wein getan hat oder so. Und er war derjenige, der den Wein vorher gekostet hat und gecheckt hat, ob alles gut ist. Ja? Und somit hat eigentlich der König sein Leben in seine Hand gegeben. Hat gesagt, ey, mein Leben steht in deiner Hand. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, ey, ich setze mein Leben voll und ganz aufs Spiel, nur für dich, König. Also das war Nehemia, das war sein Job. Und jetzt auf einmal kommt diese Nachricht und er ist runtergefahren. Er hat sich Zeit genommen hier. Wo steht es hier? Als ich diese Worte hörte, er ist runtergefahren. Er setzte sich hin, weinte und trauerte tagelang. Und was hat er getan als allererstes? Wenn du berührt bist wegen einer bestimmten Sache, die Gott dir aufs Herz legt, dann gehst du damit zu Gott. Nicht heulst und rufst deinen besten Kumpel an und sagst, du, weißt du, was wir heute passiert? Ich habe eine Nachricht bekommen. Ja, wir sind oft so. Ich meine, es ist nicht falsch, das zu machen, aber zuerst mal die richtigen, first things first, erst Gott. Und dann kannst du auch zu deinen Leuten gehen. Er ist zu Gott gegangen. Er hat ein Update von Gott bekommen. Aber sein Update hat damit begonnen, dass er berührt worden ist, und zwar tief in seinem Herzen. Wann bist du das letzte Mal berührt worden von Gott? Ganz tief in deinem Herzen, wegen einer Sache oder einem Menschen oder so. Oder vielleicht warst du mal ganz tief bewegt wegen einem Kumpel, einer Freundin oder wegen einem Projekt oder sowas. Und du weißt ganz genau, es war Gott. Sein Herz ist zerbrochen über diese Sache und jetzt ist mein Herz zerbrochen über diese Sache. Aber mit der Zeit hast du dieses Feuer verloren, diese Leidenschaft verloren, das Herz verloren. Nehemia war in diesem Moment, und Leute, das war nicht nur für einen Tag. Der hat nicht nur einen Tag lang geheult, so, oh Mann, die armen Leute in Jerusalem, sondern der hat drei Monate war der auf den Knien, hat gefastet und gebetet. 3 Monate lang. 3 Monate hat er sich genommen, um sich wirklich updaten zu lassen von Gott. Und das ist mein erster Punkt für heute. Wenn du einen Unterschied machen möchtest in dieser Welt, da beginnt es mit Gebet. Es beginnt immer mit Gebet. Du musst anfangen zu beten. Fang wieder an, Gott zu suchen. Fang wieder an, dein Herz berühren zu lassen. Sagen wir, das muss passieren, das kann ich nicht erzwingen. Natürlich kannst du deine Gedanken auch da in den Griff bekommen und deine Seele in den Griff bekommen und dich auf die wichtigen Dinge fokussieren. Das ist möglich. Wie ich es gesagt habe in der letzten Predigt, wenn auf einmal der Computer sagt, hey, Neustart ist wichtig, ja, dann musst du Ja klicken oder du kannst Nein. Du hast immer eine Entscheidung. Möchte ich einen Neustart oder möchte ich keinen? Das ist immer eine Entscheidung. Du kannst dich dafür entscheiden, berührt zu werden von Gott. Und dann lass dich berühren. Und dann reagiere richtig darauf. Nicht so, oh Mann, die Arme. Und dann heulst du erstmal eine Stunde. Und kurz darauf sagst du, ey Schatz, was kommt heute Abend im Fernsehen dran? 20.15 Uhr, na, schau mal den Film an. Okay, cool. Und du vergisst alles wieder. Hattest 10 Minuten der Trauer, 10 Minuten weinen, 10 Minuten war dein Herz zerbrochen für das, wo Gottes Herz zerbrochen ist. Nein, es soll länger dauern. Nimm das mit, weil das könnte dein ganzes Leben verändern. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Hast du noch ein zerbrochenes Herz für die Menschen in deiner Umgebung, die Gott nicht kennen? Hast du noch ein zerbrochenes Herz für die? Jesus hat ein zerbrochenes Herz gehabt für sie. Jesus hat gesagt, diese Menschen tun mir leid, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Die sind wie Schafe, die verdursten, die verhungern. Die haben keinen, der sie zum frischen Wasser führt. Keinen, der sie zu frischer Nahrung führt. Die Leute sind verirrt und ich bin der gute Hirte. Und ich möchte mich um sie kümmern. Sein Herz war zerbrochen. Er hat jeden Morgen Zeit mit dem Vater verbracht und hat jeden Morgen diesen Schmerz aufrechterhalten. Jeden Tag wollte er dieses Gefühl haben, ich brenne, mich zerreißt es wegen dieser Menschen. Wo ist unser Herz? Sind wir noch zerbrochen für die Menschen in unserer Familie, die Jesus nicht kennen? Für die Menschen, die da außen sind? Ey, wenn du lange Christ bist, vergisst du das ganz schnell wieder. Du vergisst selbst, wo du eigentlich rausgerettet worden bist. Aber er war zerbrochen für seine Leute. Und glaub mir, jeder von uns hat ein Gebiet bekommen. Jeder von uns hat eine Familie, jeder von uns hat einen Arbeitsplatz, jeder von uns hat Freunde. Gott hat dich in eine Situation reingesetzt. Und dort sollst du anfangen, Reich Gottes zu bauen. Dort sollst du anfangen, etwas zu tun. Dich nicht nur berühren lassen von Gott, nicht nur ein Update installieren lassen von Gott, sondern jetzt beginne damit zu arbeiten. Aber du kannst nur nachhaltig an den Dingen arbeiten, an Menschen, an deiner Familie arbeiten, wenn du diese Liebe und dieses Feuer aufrechterhältst. Wenn diese Liebe zugrunde geht, dann wirst du keinen Unterschied machen können. Dann wirst du einfach dein Leben weiterleben, als wäre nie etwas gewesen. Wir müssen wieder anfangen, diese Geistesblitze, diese Momente zu packen und zu nehmen und zu einer Realität werden zu lassen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich glaube, es war vor einem Jahr oder so, als Gott zu mir gesprochen hat. Und es war wirklich nur so ein Gedanke, so ein Geistesblitz. Auf einmal war er da und er hat gesagt, ey Manuel, fang an, jeden Tag zu beten. Jeden Tag für die Jugend zu beten, für U-Turn, für euch alle hier. Und ich so, ja, ist doch, warum? Warum, Gott? Es läuft doch alles. Denen geht's doch gut. Jeden Freitag sehe ich die, passt. Und dann habe ich gesagt, nein, warte mal, vielleicht ist es wirklich wichtig. Und dann habe ich angefangen, an Leute zu denken, mit denen ich beten werde. Und interessanterweise war es damals so, ich habe dann Giovanni angerufen und der Giovanni hatte gerade ein kaputtes Knie und hat gesagt, ey Mann, du, ich habe Zeit. Ich kann um 8 Uhr bei dir sein. Dann habe ich einen Benni angerufen, meinen Bruder. Und er hat gesagt, ja, ey, weißt du, der kam gerade aus Bad Gandersheim und hätte dann im Februar erst wieder mit dem Studium angefangen. Hat gesagt, ey, ich habe im Moment Zeit. Die Blanke hatte auch Zeit. Und ich hatte auch die Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werden wir das so machen. Um 8 Uhr treffen wir uns jeden Morgen und beten. Und ich glaube, das war die stärkste Zeit, die wir je hatten. Und in dem Moment habe ich etwas genommen, was Gott mir gezeigt hat. Aber ich habe es nicht einfach nur da gelassen. Ja, es wäre eine gute Sache, dass man das mal tut. Gott, suche jemanden, der das macht. Nein, sondern ich habe es genommen und ich habe gehandelt. Ich habe auf dieses Wort reagiert. Reagierst du noch auf solche Worte? Wenn du was bekommst, bist du bereit zu sagen, okay, ich werde meinen Alltag verändern, um das zu tun, was dir wichtig ist, Gott. Und nicht um das zu tun, was mir wichtig ist oder auch nicht wichtig ist, weil es einfach Routine ist, weil ich es immer mache. Und so haben wir uns um 8 Uhr getroffen und es waren die stärksten Gebetszeiten, die ich je erlebt habe. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, jetzt ganz konkret, wir haben natürlich für ganz viele Leute, wirklich sind wir in die Fürbitte gegangen und wir haben wirklich mit Herz gebetet. Da war ein Feuer da und wir wussten, dieses Gebet wird etwas bewegen. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben für den Adam damals gebetet, der nicht mehr bei uns war, im U-Turn. Und dann kam er auf einmal wieder in den Gottesdienst und wir haben lange für ihn gebetet. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, er kam zu mir nach vorne, Tränen überströmt und hat gesagt, Manuel, ich war bereit, mein Leben zu nehmen. Er hatte damals eine Freundin, um die hat er sehr gekämpft. Die hat er eine ziemlich lange Zeit gehabt und dann war Schluss. Und die Freundin war für ihn alles. Und dann ist er zu ihr hingegangen und hat gesagt, ey, hat um sie gekämpft. Und dann auf einmal spricht Gott zu ihm und sagt zu ihm, inmitten dieser Situation, wo er gerade mit der Freundin zusammensteht, spricht Gott zu ihm, was machst du da? Du bist mein Sohn. Du hast doch mich. Wieso kämpfst du so sehr um sie? Ich bin der, für den du leben sollst. Und in dem Moment war alles weg. Dieses Ganze, er hat gesagt, wenn das nicht funktioniert hätte, hätte er Selbstmord begangen. Dann wäre alles vorbei gewesen. Und in dem Moment hat Gott sein Herz verändert. Was ich damit sagen will, ich hatte viele Gespräche im Vorfeld mit ihm, die nichts gebracht haben. Aber wenn wir anfangen zu beten, in die Fürbitte zu gehen für Menschen, die uns noch auf dem Herzen liegen, dann wird Gott reagieren und er wird Antwort geben und er wird seine Hand bewegen und er wird Dinge tun, die kein Mensch tun kann. Weil kein Mensch kann so tief gehen wie Gott. Gott ist der tiefer geht, immer tiefer geht. Gott ist der alles verändern kann in dir. Wenn du heute hier bist und du Veränderung brauchst, halt dich an Gott. Halt dich nicht an irgendwelche menschengemachten Lösungsansätze. Was weiß ich, 10 Schritte, um ein besserer Mensch zu werden. Von irgendeinem so Smiley-Typ, der dann auf dem Buchtitel drauf ist. Das bringt alles nichts, ja. Du kannst natürlich mal versuchen, aber vielleicht sind ein paar gute Sachen dabei. Aber Gott kann verändern. Veränderung beginnt immer im Herzen, niemals von außen nach innen, immer von innen nach außen. Hier sehen wir das, neben mir wurde von innen berührt und dann hat eine Veränderung stattgefunden in seinem Leben. Und er war bereit, aus der Wohlfühlzone zu treten und zu sagen, okay, ich werde etwas tun. Lass uns neben mir 2 anschauen. Nehemia Kapitel 2, und da heißt es, und es geschah im Monat Nisan. Kislev Nisan ist der jüdische Kalender, es sind tatsächlich dann 4 Monate, nachdem er so berührt worden ist von Gott und er gebetet hat. Im 20. Jahr des König Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Weil es ist gut, dass du nicht traurig bist vom König. Damals war es ganz wichtig, dass du glücklich warst vom König. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Und ich sage euch, der König hatte an dem Punkt Angst. Er hat gerade Wein getrunken wahrscheinlich und hat sich so gedacht, oh nein, der schaut ganz traurig aus. Geht's ihm nicht gut oder was? Hoffentlich ist er nicht krank. Nein, hoffentlich werde ich nicht sterben. Ich glaube, der König hat sich nicht um ihn gekümmert, sondern eher um sich selbst. Und dann geht's weiter. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken und ich sagte zum König, der König lebe ewig, warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt und die Begräbnisstätte meiner Väter verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Juda senden zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Ist es nicht stark? Einerseits war er einfach berührt und hat angefangen zu beten und zu fasten. Aber scheinbar hat er nicht nur gebetet und gefastet, sondern er hat gesagt, Gott, wenn die Zeit kommt, wenn die Tür sich öffnet, bin ich bereit und ich werde gehen. Herr, sende mich. Er war bereit, nicht nur dafür zu beten, sondern auch dagegen etwas zu tun. Oft sind wir nicht bereit, die Dinge zu tun. Wir sagen, okay, hey, ich beschränke mich aufs Beten. Ja? Und dann beten wir. Aber wenn dann die Situation da ist, wenn dann die Person vor dir steht, wenn du eigentlich jetzt etwas tun könntest, tun wir es oft nicht. Warum? Weil wir nicht vorbereitet sind. Aber Nehemia war vorbereitet. Nehemia hatte nicht nur gebetet, sondern er hatte tatsächlich einen Plan. Und das ist der zweite Punkt. Um einen Unterschied zu machen, musst du erstens beten, aber du brauchst auch einen Plan. Sei nicht nur ein Beter, bete nicht nur um eine Gebetsantwort, sondern sei die Gebetsantwort. Du bist die Antwort von anderer Menschen Gebete. Du bist die Antwort deines eigenen Gebets. In dir steckt mehr, als du glaubst. In mir war nicht nur der Mundschenk. Ja, ich bin Mundschenk, das ist meine Identität. Das ist das, was ich tun kann. Das ist alles. Zu mehr hat mich der Herr nicht begabt. Das war nicht seine Aussage. Gott hat mehr in ihm gesehen als nur den Mundschenk. Und Gott sieht mehr in dir als nur den, ja, was weiß ich, den Schüler oder den Studenten, den Sohn. Vielleicht haben deine Eltern gesagt, der kann gar nichts. Der hat 2 linke Hände. So sieht dich Gott nicht. Ja? Oder vielleicht haben Leute gesagt, schau dir den an, voll hässlich. So sieht dich Gott nicht. Gott sieht dich so nicht. Du hast was, du kannst was. Und Gott möchte das, was in dir steckt, wirklich hervorbringen. Nehemia hat sein Herz berühren lassen und dann hat er einen Plan geschmiedet. Wir können weiterlesen. In Vers, Moment mal, oder lasst uns einfach in Vers 6 weiterlesen, genau. Ja, hier steht es ja schon. Da sagte der König zu mir und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, sodass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, und jetzt geht's ab, ey. Der hat nicht gesagt, warte mal, König, ich muss nochmal überlegen. Ne, sondern er sagt, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt. Also der hat einen richtigen Plan, der Typ. Die Tür öffnet sich ja nicht so, dass der geplant hat, okay, heute schaue ich mal traurig. Hoffentlich spricht er mich an. Hoffentlich sagt er, hey, was kann ich tun für dich? Der Typ, der war vorbereitet. Er hat nur gewartet, bis sich die Tür öffnet und bam, 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 hat ihm alles aufgelistet. Aber wisst ihr, wir können Situationen verpassen, wenn wir nicht vorbereitet sind. Auf einmal öffnet sich eine Tür und du stehst da, warte mal, ich muss noch mal kurz beten gehen. Ich brauche noch mal 2 Wochen und dann komme ich zurück. Ich brauche einen Plan. Er hatte einen Plan. Er war bereit, etwas dagegen zu unternehmen. Das bedeutet, nur weil keine Tür offen ist, bedeutet es nicht, dass du nichts tun musst. Ich bin mir sicher, dass einige auf diese Predigt reagiert haben. Ihr habt jetzt einige Updates von Gott bekommen. Vielleicht geht es um dein Leben mit Gott und da ist Sünde in deinem Leben und du möchtest diese Sünde aus dem Weg schaffen. Oder es ist du hast nochmal deine Lebensziele einfach Gott gegeben und gesagt, hey Gott, möchtest du hier was verändern? Möchtest du hier was verändern? Vielleicht ist es irgendetwas Konkretes. Bei ihm war es eine Mauer. Ich weiß nicht, was da eine Mauer ist. Aber Gott hat dir bestimmt irgendwas gezeigt. Und wenn nicht, dann wird er dir hoffentlich jetzt in den nächsten Wochen was zeigen. Fang an, einen Plan zu machen, wie du diese Dinge umsetzt, die Gott dir gezeigt hat. Wenn du ein Update bekommst, wenn du alles ihm offengelegt hast und Gott sagt, in dem Bereich musst du was verändern, hier musst du was verändern, hier musst du was verändern, dann sag nicht nur, okay, gut, jetzt weiß ich's, sondern fang an, wie kann ich diese Sache umsetzen? Vielleicht möchtest du fleißiger werden und mehr lernen, dann mach dir einen Plan, wie du besser lernen kannst. Das kann was ganz Göttliches, Gutes sein. Ja, oder such jemanden, der dir helfen kann, ja, irgendein Nachhilfelehrer oder was weiß ich. Oder irgendjemand, irgendeine Freundin, Freund, die richtig gut ist in dem Fach und dir helfen kann. Oder ein strukturierter Lerner ist, keine Ahnung. Aber such dir Hilfe, mach's konkret, was auch immer deine Sache ist. Ja, oder du hast dir vorgenommen, mehr im Haushalt mitzuhelfen. Mach dir einen Plan. Fang an, okay, wo kann ich konkret anfangen? Aber die Sache ist die, wenn jetzt du auf einmal 10 Sachen hast, fang nicht alle 10 auf einmal an, sonst wirst du definitiv nichts richtig machen. Sondern nimm lieber eine Sache und sag, okay, diese eine Sache, Gott, möchte ich mit dir angehen. Ich werde jetzt einen Plan machen. Versteht ihr, was ich meine? Macht's ganz konkret. Was ist deine Mauer, die du aufbauen möchtest? Was ist die Mauer, die Gott dir gezeigt hat? Vielleicht ist es ein Mensch. Vielleicht ist es dein Vater, deine Mutter, die nicht an Jesus glaubt. Mach dir einen Plan, wie kann ich ihr Herz für Gott gewinnen? Wie kann ich sein Herz für Gott gewinnen? Ich habe schon oft gesagt, ey, weißt du was? Schau mal, was dein Vater mag, was deine Mutter mag. Vielleicht liebt es deinen Vater zu essen. Lad ihn zum Essen ein. Sag, ey Dad, ich will mit dir essen gehen. Vielleicht ist es nicht der richtige Weg, ihm ständig die Bibel ums Ohr zu hauen, ja, und ständig zu sagen, du musst dich bewegen. Fang an, dir Gedanken zu machen, wie du die Person ins Reich Gottes lieben kannst. Sei es ein Freund, eine Freundin, was weiß ich, irgendein Menschen, den dir Gott gezeigt hat. Schau, was kann ich konkret tun für den Menschen? Und sag nicht einfach so, ja Herr, bitte erlöse sie. Und dann bist du gerade in einem Gespräch und du lässt jede Möglichkeit an dir vorbeirauschen. Jede offene Tür schließt sich wieder, weil du nicht durchgehst. Ergreife, sei vorbereitet, ergreife die Möglichkeiten. Mach dir Gedanken zusammen mit Gott, mit deinen Leuten hier in der Gemeinde, in der Jugend. Setzt euch zusammen, aber lasst uns aktiv werden. Und dann ist er losgegangen. Der König hat eingewilligt und Nehemia wurde hinausgesandt nach Jerusalem wie so ein Botschafter. Und hat dann auch noch gleich ein paar Leute mitbekommen. Der König aber hatte Herr, Oberste und Reiter mit mir. Also die hat ihm auch noch mitgeschickt. Und dann ging er dorthin und dann hat er diese Mauern aufgebaut. Und er hat das ganze Volk motiviert, also Nehemia war ein großartiger Leiter, der hatte einfach die Gabe, wirklich Menschen zu inspirieren und mitzunehmen und mitzureisen für dieses eine von Gott gegebene Projekt. Und dann hat ganz Jerusalem diese Mauern aufgebaut. Aber die Sache ist die, wenn du anfängst, Dinge umzusetzen in deinem Leben, werden es Menschen merken. Die werden merken, dass du auf einmal anders bist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mir passiert es auch, wenn ich auf einmal Sachen verändere. Sagen wir mal, du sagst, hey, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen abzunehmen, meinetwegen. Das ist so das, was Gott für mich hat jetzt im Moment. Ich möchte abnehmen. Die Leute werden es merken, wenn du abnimmst. Ja, und dann wird über dich geredet und vielleicht kommen da so ein paar Neider her und sagen, hey, hast du schon gehört? Und hast ihn gesehen? Der schaut ja fast wieder gut, er schaut ja fast besser aus als ich. Da müssen wir was machen. Ja, oder was auch immer du dir vorgenommen hast. So. Wow, ey, der ist aber in der letzten Zeit immer nett. Wow, der ist in der letzten Zeit aber immer pünktlich. Was ist denn mit dem los? Der ist ja richtig pünktlich. Also für den Afrikaner sehr, sehr pünktlich. Ja, und ich weiß nicht, wenn ich dann Leute drauf ansprechen, ey, kann es sein, dass du dich in dem Bereich, kann es sein, dass du pünktlicher geworden bist? Und es nervt irgendwie einen so. Nein, du wirst es nicht teilen mit dem, weißt du? Du wirst einfach so dein Ding machen, du und Gott und so. Es werden Leute, diese Neuigkeiten werden rumgehen, was auch immer du anpackst, welche Mauer auch immer du aufbaust in deinem Leben, eine gute Mauer, ja? Also keine Mauer wie, ne, so hier, was man jetzt dann am, die Mauer muss weg. Ja, aber also eine gute Mauer. Wir reden von einer guten Mauer. Was auch immer du aufbaust, es werden Leute kommen, die dich bekämpfen werden. Es werden Leute auf den Schirm stehen, die versuchen, deine Mauer einzureißen. Und auch da gab es Leute, die versucht haben, gegen den Nehemia und das ganze Volk zu kämpfen. Und in Nehemia 4, 1 bis 23, da, oder beziehungsweise 1 bis 3, das möchte ich mal kurz vorlesen. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, immer diese Araber, Spaß, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Und jetzt kommt's. Und Nehemia hat davon mitbekommen, dass der Sanballat und der Tobia und seine Crew, dass sie jetzt kommen und hier alles kaputt machen wollen. Ja? Und was macht der Nehemia? Das ist der Punkt. Ey, wenn da jemand kommt und dich stören möchte in deinem Prozess, den Willen Gottes zu tun, das Update wirklich zu leben, was dir Gott gegeben hat, da musst du das tun, was Nehemia auch getan hat. Vers 3, da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und das ist genau der Punkt. Du musst, und das ist immer, was er getan hat. Nehemia ist immer zuerst mit allem zu Gott gegangen. Wir unterschätzen das total. Ey, glaub mir, wenn du einen Angriff bekommst, ihr seid jetzt zum Beispiel in der Hochzeitsplanung, da kommen Angriffe. Ja, Dinge, die geschehen auf einmal, dann ist nicht so der erste Gedanke, okay, lass uns mal beten, sondern dann wirst du das Problem lösen, auf deine Art. Aber es ist so gut, erstmal zu beten. Es ist so gut, nicht sein Herz übernehmen zu lassen von Angst. Und dann denkst du so, okay, jetzt muss ich was machen. Sondern einfach erstmal das an Gott abgeben. Sagen, Gott, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich mit der Sache umgehen soll. Ich bin gerade ein bisschen innerlich aufgewühlt, bring mich runter, du betest zu ihm. Und so hat Nehemia gebetet und dann hat er die Antwort bekommen und wisst ihr, die haben dann gebaut und gekämpft. Also die haben nicht aufgehört zu bauen. Die haben nicht gesagt, okay, lasst mal die Mauer so, wie sie ist, jetzt gehen wir in den Kampf gegen sie. Und jetzt kämpfen wir gegen sie. Hätte ja sein können, dass sie da verlieren auch. Ja? Dann wäre die Mauer nie fertig geworden, sondern sie haben sich immer fokussiert. Die Mauer muss fertiggestellt werden. Was auch immer Gott dir zeigt, hab diesen Fokus. Ich werde diese Sache fertig bringen, zum Ende bringen. Ich bin nicht nur ein Anfänger, sondern auch ein Vollender. Es gibt viele, die anfangen, es gibt wenige, die vollenden. Neben mir war einer, der gesagt hat, ich fange nicht nur an, sondern ich beende auch, was ich angefangen habe. Und so hat er weiter gebaut, aber er hat gesagt, okay, wir lassen uns auch nicht lumpen. Also wir nehmen unsere Waffen in die Hand. Und dann hatten sie in der einen Hand die Kelle und in der anderen Hand hatten sie eine Waffe. Und haben dann weitergebaut. Das ist ein bisschen schwierig, keine Ahnung. Ey, wenn du für uns Männer vor allem, wir können nicht so viele Dinge simultan machen. Ja? Das fällt den Frauen ein bisschen leichter. Also manche Frauen, die haben dann 7 Chats offen und chatten mit allen gleichzeitig und kochen dabei noch und studieren dabei noch. Und ich, wenn ich dann irgendwie so ein Gespräch habe, ich kann nur dieses Gespräch führen, da geht nicht mehr. So, ja, warte, und dann mache ich irgendwas und dann verliere ich den wieder. Und es ist kompliziert. Aber dort hat es funktioniert. Es war wunderbar, aber weil es ja hauptsächlich Männer waren, hat dann der Nemir gesagt, okay, weißt du was, die einen, die bauen, die anderen wachen. Wir machen es ganz einfach für euch. Und so haben sie dann in der einen Hand die Waffe gehabt und in der anderen Hand, mit der anderen Hand haben sie weitergebaut. Und so sehe ich das auch mit uns, in unserem Glaubensleben. Lasst uns kämpfen und bauen. Kämpfen und bauen. Kämpfen und bauen. Und wir werden das ganze Ding beenden. Wie kämpfen wir? Wie kämpfen wir? Unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Wer sind unsere Feinde? Unsere Feinde können schon auch manchmal Menschen sein, in dem Sinne, dass sie das kaputt machen möchten, was Gott errichten will. Dann musst du aber, wie kannst du das überwinden? Nur mit Liebe. Nur mit Liebe. Es gibt sonst nichts, nur mit Liebe und Gebet. Und natürlich aus der Liebe heraus kannst du dann Dinge tun. Aber die Bibel ist da ganz klar, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Wenn du dich da reinziehen lässt, dann fängt ein bitterer Kampf an und du hörst auf zu bauen. Aber wenn du in Liebe reagierst, dann kannst du gleichzeitig bauen und kämpfen. Du kannst beides tun. Das bedeutet, wenn Feinde von außen kommen, und glaubt mir, ey, die hatten damals dann Feinde von Osten, Westen, Süden, Norden, von überall kamen die. Und so ist es auch in unserem Leben, hey, wenn wir Dinge, Aufträge haben von Gott, auf einmal realisierst du, ey, Feinde kommen von überall. Auf einmal musst du hier an der Front kämpfen, an der Front kämpfen, an der Front kämpfen und dort auch noch kämpfen und du bist völlig überfordert. Aber es lohnt sich wirklich, das alles zu nehmen, zu sagen, hey Gott, ich komme zu dir und du siehst, hilf mir, kämpf du für mich. Und dann immer merke dir eines, die Mauer ist nicht das endgültige Ziel, sondern Gott ist das endgültige Ziel. Gott ist das endgültige Ziel. Für ihn tust du es und er wird dir helfen, wenn du in seinem Willen bist. Und dann wirst du Erfolg haben. Du wirst Erfolg haben. Und dann gibt es noch andere Feinde und das sind die Feinde, die von innen kommen. Und die gibt es auch. Vielleicht wirst du auf einmal müde. Oder du erlebst auf einmal Niederlagen. Ja, auf einmal bist du wieder unpünktlich. Auf einmal nimmst du wieder zu. Jetzt nur als Beispiel. Oder auf einmal wird dir die Person wieder völlig egal. Und auf einmal verändern sich die Dinge in dir drin. Was machst du dann? Was machst du, wenn auf einmal Müdigkeit kommt und du sagst, hey, ich habe doch schon so lange gekämpft, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe so viel gebaut, meine Hände sind ganz wund. Neben mir, es ist too much für mich. Es ist zu viel. Ich kann mich noch erinnern, als wir hier diese Räumlichkeit umgebaut haben, habe ich das Projekt geleitet und wir hatten im Frühjahr gestartet und es war dann Sommer. Und im Sommer hatten wir dann so eine Phase, wo keiner mehr dabei war. Wir waren 100 Leute am Anfang und dann war ich phasenweise hier und drüben in der Schreinerei. Wir haben diese Tische da angefertigt und ich war dann teils echt alleine da gestanden. Und ich so, Gott, wo soll das noch hin? Ich hab kein Ende mehr gesehen. Ich so, ich bin durch, ich kann nicht mehr. Ich habe nur noch Baustelle gesehen. Und vielleicht ist es genau so, ey, die hatten auch nur noch Baustelle gesehen. Aber wisst ihr, was mir echt geholfen hat damals? Ich kann mir noch, das war hier drüben in der Mudra, da wenn man zur Gemeinde läuft, kann man da gleich vorbeilaufen, das ist eine Drogenhilfe, die haben eine Schreinerei, dort durften wir unsere Tische machen. Ich war dort gestanden, ich so, Gott, das wird doch niemals fertig. Aber ich habe zu Gott geredet. Ich habe nicht meine Mutter angerufen und gesagt, ey, hol meinen Vater her. Du bist der Pastor. Das wird nicht fertig, ich bin überfordert. Wir brechen das Ganze ab. Wir konnten nicht abbrechen, ich musste da durch. Und dann habe ich zu Gott geschrien, ich habe gesagt, Gott, hilf mir. Hilf vor allem, und äußerlich ist nichts passiert, aber in mir drin ist was passiert. Er hat mir wieder den Blick für die eigentlichen Dinge gegeben. Wisst ihr, was die eigentlichen Dinge sind, wenn du in so einer Situation bist? Der nächste Schritt. Der nächste Schritt. Gar nicht zu sehr das große Ganze. Weil ich hab mir gedacht, ey, so sollte es aussehen, so schaut es aus. Oh mein Gott. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt meine nächste Aufgabe? Was ist mein nächster Schritt? Okay, das ist mein nächster Schritt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann diesen nächsten Schritt gehen. Das geht. Ich muss mich zwar anstrengen, aber ich kann den nächsten Schritt gehen. Und dann bin ich hingegangen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt der nächste? Und dann bin ich den nächsten Schritt wieder gegangen. Und so habe ich mich dann da durchgeboxt und bin da durchgegangen. Und dann kamen wieder Leute hinzu und dann haben wir das ganze Ding hier fertiggestellt. Aber es werden Momente geben, es wird Momente geben in deinem Leben, in deinen Projekten, die Gott dir gegeben hat, wo du nicht mehr kannst, wo du durch bist, wo du kein Ende mehr siehst, wo du das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr siehst. Dann ist es wichtig, einfach den nächsten Schritt zu gehen. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort gibt mir den Blick für den nächsten Schritt. Es ist wie so ein Licht, zack, zack, und dann gehst du, und dann gehst du, und dann gehst du. Schritt für Schritt. Wenn du einen Neustart machst, dann musst du den nächsten Schritt gehen, den nächsten Schritt gehen, den nächsten Schritt gehen. Und du wirst sehen, auf einmal wirst du da am Ende angelangen. Und du wirst Erfolg haben und du wirst überwinden. So überwindest du die inneren Feinde. So überwindest du Müdigkeit, Entmutigung und Angst. Ja, ich hatte auch Angst. Ich so, mein Gott, ey, wenn es nicht fertig wird, boah, was passiert dann? Ja, was machen die mit mir? Die lynchen mich. Ja, ihr seid ja alles Christen, also kein Stress. Ja, wurscht. Ja, aber solche Gedanken kommen, wenn du so Projekte hast. Aber du gehst einfach den nächsten Schritt und vertraust darauf, dass Gott es tun wird. Und am Schluss kann ich wirklich sagen, es war nicht in meiner Kraft, sondern echt nur in seiner Kraft. Und das wünsche ich mir für euch alle, dass ihr am Schluss sagt, wenn ihr euer Projekt beendet, wenn die Mauer steht, wenn ihr eine Gewohnheit etabliert habt, wenn ihr einen Menschen zu Jesus gebracht und ihr seht diesen Menschen, wie er gerade Gott anbetet und du denkst, wow, hey, der war komplett weg, komplett in der Dunkelheit, jetzt steht er hier. Dann kannst du am Schluss sagen, danke Gott, danke Gott. Nehemia ist durchgegangen und er hat am Schluss gesagt, danke Gott. Und lasst uns gemeinsam aufstehen und einfach jetzt nochmal in den zweiten Part gehen der Anbetung und des Lobpreises. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was dein Projekt ist. Wenn nicht, dann möchte ich dich darum bitten, dass wir jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo wir uns etwas geben lassen von Gott. Wenn dein Herz für eine Sache nicht zerbrochen ist, für einen Menschen nicht zerbrochen ist, für die Verlorenen nicht zerbrochen ist, dann lass Gott an dein Herz. Fang wieder an, sensibel zu werden und zu weinen für die Dinge, für die Gott weint. Und Vater im Himmel, ich möchte danken. Danken für jeden kostbaren Menschen, der heute hier ist. Jeden Einzelnen kennst du beim Namen. Jeden Einzelnen hast du geschaffen. Mit jedem Einzelnen hast du einen ganz besonderen Plan und einen einzigartigen Plan. Aber Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du heute Augen öffnest, dass du heute Herzen frei machst, dass du die Härte aus unseren Herzen nimmst, dass du dieses Herz aus Stein wieder zu einem fleischenden, weichen, formbaren Herzen machst. Herr, wir wollen sein wie Nehemia, der berührt ist für die Dinge, die dich berühren. Und Herr, so bitte ich dich, Herr, dass du heute Abend Menschen berührst. Da, wo kein Mensch hin kann, da kannst du hin, Gott. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt Herzen öffnest, aufschließt. Aber ich möchte auch für die Leute beten, die schon voll in dem Projekt drin sind, schon voll in der Sache drin sind, schon ihre Mauer am Bauen sind, Herr. Herr, ich bete, dass sie durchhalten. Herr, ich bete, dass sie nicht aufgeben. Herr, ich bete, dass sie dich nicht aus dem Blick verlieren. Und Herr, ich bete, dass sie einfach den nächsten Schritt gehen. Gott, ich bete in Jesu Namen, dass du heute wieder ermutigst, dass du heute Menschen aus ihrem Loch ziehst. Herr, wir wollen das tun, was dir auf dem Herzen ist und nicht unseren eigenen Willen tun. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.